Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Ein sportlich vielfältiger Fußball-, Handball- und Wintersport-Samstag, über den wir heute berichten, aber nicht nur das. Bei männlichen Fußballspielern ist das mit Familie und Karriere oft gar kein großes Thema, bei Frauen schon. Wir sprechen mit Nationaltorhüterin Almut Schuld nach ihrem Comeback. Und das Thema Großereignisse in dieser Pandemielage beschäftigt uns natürlich weiter. Wie glaubhaft ist es, dass das IOC nach eigenen Angaben keinen Plan B für die Spiele in Tokio diesen Sommer hat? Darüber sprechen wir gegen Ende der Sendung mit einem der Olympiaplaner für London 2012. Und wir schauen nach Australien und auf den Kraftakt, der dort gerade vollzogen wird, damit das erste Tennis-Grand Slam des Jahres stattfinden kann. Als erstes schauen wir aber auf die Fußball-Bundesliga der Männer. Aktuell steht es im Abendspiel bei Hertha BSC gegen Werder Bremen 0:2. Da trafen Devi Selke in der 10. Minute und Ömer Toprak in der 29. für Bremen. Schon gestern Abend hatte sich eine Weiche für Gladbach gestellt. Nach dem Sieg gegen Dortmund rücken die Gladbacher ran an die Champions-League-Plätze. Dortmund dagegen rutscht ins Tabellenmittelfeld. Heute Nachmittag patzte dann Leverkusen im Topspiel gegen Wolfsburg. Stefan Kausen.
Leverkusen verliert auch alle Spitzenmannschaften, alle Bayern-Verfolger enttäuschen. Und dieses 0:1 gegen Wolfsburg war aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient. Ein Schuss von Zinkgrafen, den Castells halten konnte im Tor der Wölfe. Das war alles. Das war viel zu wenig. Die erste Halbzeit war Leverkusen dominant. Aber Wolfsburg traf durch den Kopfball von Riedle Baku in der 35. Minute. Und so heißt es wieder einmal Enttäuschung pur bei einem Bayern-Verfolger.
Die große Überraschung, die gab es aber bei der Begegnung des Zweithöchstplatzierten gegen den Vorletzten der Tabelle. Mainz 05 gewinnt zu Hause nach einer torreichen Partie gegen RB Leipzig. Florian Winkler.
Mainz jubelt über völlig verdiente 3 Punkte gegen RB Leipzig. Dabei hatten die Gäste aus Sachsen den besseren Start. 15. Minute Adams mit dem 1:0. Da dachte man, es läuft alles nach Plan für den Tabellenzweiten. Aber der Ausgleich in der 24. durch Moussa Niakate, den Mainzer Innenverteidiger, der konnte abstauben aus kurzer Distanz. Aber der Rückschlag für den Gastgeber in der 30. Halstenberg war da zur Stelle mit dem 2:1 für Leipzig. Aber die Mainzer konnten wieder antworten. 35. Minute erneut Moussa Niakate, der 2:2 Ausgleich. In der zweiten Halbzeit Mainz angriff. Lustig, mutig, wie schon in der ersten Halbzeit und kam sogar in der 50. dann zum 3:2-Treffer durch Leandro Barrero. Schöne Vorarbeit von Neuzugang Danny da Costa, der über die rechte Seite aus kurzer Distanz der Luxemburger zur Stelle überwindet. Peter Gulaschi im Leipziger Tor. Die Leipziger danach geschockt, brauchten lange, um ins Spiel wieder zu finden, fanden aber keine wirkliche Lösung, außer Mykiele in der 82. noch mit einem guten Schuss, mit einer Schusschance zum möglichen 3:3-Ausgleich. Aber es bleibt hier dabei, Leipzig erleidet einen Rückschlag, Mainz feiert den zweiten Saisonsieg.
Bei Baden-Württemberg-Derby Freiburg gegen Stuttgart konnten die Breisgauer ihre Saisonstärke mit einem 2:1-Sieg untermauern. Jens-Jörg Rieck.
Nicolas Gonzalez hatte sie auf dem Fuß. Die Elfmeterchance für den VfB. Beim Stand von 2:1 für Freiburg lief er in der letzten Minute der ersten Hälfte an, zögerte, stoppte und kullerte den Ball in die Arme von SC-Schlussmann Florian Müller. Ein Knackpunkt des Baden-Württemberg-Gipfels, denn in der zweiten Halbzeit ließ das Team von Pellegrino Matarazzo beste Chancen liegen und verlor auch wegen weiterer Pfostentreffer von Tommy und Gonzales unglücklich im Breisgau. So blieb es nach dem Stuttgarter Führungstor durch Wamangituka und der Freiburger Antwort durch Dimirovic und Jong beim ersten Heimsieg für den Sportclub im Ländle seit 2012.
Ein Heimsieg gelang auch Augsburg gegen Union Berlin. Für die Berliner schon die zweite Niederlage in Folge, nachdem es vorher so lange gut lief. Philipp Eger.
Zwei Augsburger haben diesen knappen Sieg gegen Union geprägt. Stürmer Florian Niederlechner traf nach langer Torflaute sogar doppelt. Erst zum 1:0 und dann nach dem Ausgleich für Berlin durch Ingwertsen kurz nach der Pause zum 2:1. Anschließend rückte FCA-Keeper Rafał Gikiewicz in den Fokus, erhielt einen Elfmeter von Ingwertsen und entschärfte anschließend einen gefährlichen Drehschuss von Avoni. Das Spiel hatte insgesamt ein gutes Tempo und dann auch eine spannende Schlussphase, in der Union Berlin aber nicht mehr zum Ausgleich kam. Der FC Augsburg erkämpft sich nach 3 Niederlagen in Folge einen ganz wichtigen Sieg. Union Berlin dagegen verliert zum 2. Mal knapp in dieser Woche.
Eine eindeutige Sache war das Gastspiel der Frankfurter Eintracht bei Arminia Bielefeld. 5:1 siegten die Frankfurter. Christian Schulze.
Das war ein Gala-Auftritt von Eintracht Frankfurt bei Aufsteiger Arminia Bielefeld und das 5:1 letztlich auch in der Höhe völlig verdient. Doppelpacker Silva und Kostic legten mit 3 Toren innerhalb von nur 8 Minuten den Grundstein in der ersten Halbzeit. Noch vor der Pause konnte Bielefeld durch Córdoba zwar verkürzen, war der Offensivpower der Frankfurter letztlich aber nie gewachsen. Ein Bielefelder Eigentor durch Nilsson kurz nach der Pause und ein weiterer Treffer des eingewechselten Luka Jovic machten den Gala-Auftritt der Frankfurter perfekt.
In der zweiten Liga ist an diesem Wochenende die Hinrunde vorbei und da hat der Hamburger SV seine Favoritenrolle für den Wiederaufstieg unterstrichen. Tabellenplatz 1 nach dem 4:2-Sieg gegen Braunschweig, Mats Nicholson.
Der Hinrundenmeister der zweiten Liga kommt aus Hamburg. Das Team von Trainer Daniel Thun gewann mit großer Hilfe von Eintracht Braunschweig 4:2. Der HSV tat sich lange schwer, lag 0:2 zurück. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Kinzombi dann zum wichtigen 1:2. Und dann in der zweiten Hälfte nutzten Terodde, Hand und nochmal Kinzombi schwere Braunschweiger Fehler gnadenlos aus und machten aus dem 1:2 ein 4:2. Der HSV beweist, dass er auch schwierige, komplizierte Spiele gewinnen kann. Über die Hinrundenmeisterschaft können sich die Hamburger aber nicht lange freuen. Erstens, weil 3 der letzten 4 Hinrundenmeister am Ende nicht aufgestiegen sind. Und zweitens, schon am Dienstag geht's weiter mit dem Topspiel bei Fortuna Düsseldorf.
Karlsruhe und Heidenheim trennten sich 1:1 und Paderborn konnte mit einem 1:0-Sieg gegen Würzburg etwas Boden gut machen in der Tabelle. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die ist im Männerfußball selten Thema, zumindest nicht öffentlich. Bei Frauen schon allein wegen der Babypause eben schon. Wenn sich Profispielerinnen für Kinder während der Karriere entscheiden, dann ist da eine Unterbrechung, aus der sie sich erst einmal auf Topniveau zurückkämpfen müssen. So ging es auch Almut Schuld, eine der prominentesten deutschen Spielerinnen. Erst eine Schulter-OP, dann Schwangerschaft und die Geburt ihrer Zwillinge im vergangenen Frühling unterbrachen ihre Karriere. Die Nationaltorhüterin hat diese Woche ihr Comeback gefeiert im Trikot des VfL Wolfsburg. Jetzt ist sie zurück in einem Corona-bedingt ganz anderen Spielbetrieb. Und als ich vor der Sendung mit Almut Schuld gesprochen habe, habe ich sie gefragt, wie gravierend ist das eigentlich, dass sie jetzt keine Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln konnte, weil die Corona-bedingt gar nicht spielt.
Ja, natürlich ist es ein Einschnitt. Ich wäre vielleicht schon deutlich weiter in meiner Leistungsfähigkeit und auch in der Routine von Fußballspielen. Das ist als Torwart unabdingbar. Aber ich will mich auch nicht beschweren. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder da bin und letztendlich nach der langen Ausfallszeit machen 4 Wochen oder auch 8 Wochen die Sache nicht mehr viel größer. Und man muss einfach dankbar sein, wenn man gesund ist und seinen Beruf ausüben darf. Also da geht es anderen deutlich schlechter, genauso wie es jetzt zum Beispiel unsere zweite Liga getroffen hat. Die dürfen nicht im Mannschaftstraining sein, die sind zu Hause, machen ihre Läufe, ihre Krafttraining, die sehen ihre Mitspielerinnen nicht. Und deswegen sind wir da privilegiert und freuen uns darüber. Also ich würde mir wünschen, dass auch die zweite Liga irgendwann wieder spielen darf, weil auch diese Mädels unsere Zukunft sind. Es sind viele junge Spielerinnen, auf die wir hoffentlich in den nächsten Jahren bauen. Und ein Jahr ohne Spielpraxis ist eine lange Zeit.
Sie haben ja schon ein paar Wochen nach der Geburt Ihrer Zwillinge im Frühsommer vergangenen Jahres in einem Interview gesagt, dass Kinder und Karriere im Fußball geht. Jetzt über ein halbes Jahr später, wie hart war denn das Zurückkämpfen für Sie?
Ja, schon mit Aufwand verbunden. Es ist der größte organisatorische Aufwand, die Kinder zu betreuen, weil nicht nur ich voll arbeite, sondern mein Mann auch. Und Kinder unter einem Jahr können nicht in die Kita. Jetzt momentan ist Kita sowieso außen vor zu diesen Zeiten. Da sind wir sehr froh, dass wir die große Unterstützung von unseren Familien haben, die das einfach gewährleisten, dass wir 100% arbeiten. Und auch eine Fußballerin oder ein Fußballer hat nicht nur 5 Arbeitstage, sondern meistens 7 Arbeitstage die Woche auch zu unregelmäßigen Zeiten. Und da ist es nochmal schwieriger. Und ich bin einfach dankbar, dass meine Familie, mein Mann, dass wir das alles so gut hinbekommen, dass es den Kindern gut geht, dass sie groß werden, viel lachen und wir viel Spaß haben zusammen.
Das klingt jetzt auf jeden Fall trotzdem nach einem ziemlichen Kraftakt. Würden Sie sagen, das ist eine Entscheidung, die Sie trotz allem Fußballerinnenstand jetzt empfehlen würden? Also ans Weitermachen und Zurückkämpfen denken statt ans Kinderkriegen nach der Karriere, was ja dann doch meistens noch vorkommt?
Das würde ich gar nicht so pauschalisieren. Wenn man es vorhat, zurückzukommen, muss man im Vornherein viel organisieren. Man muss abfragen, wer einem helfen kann, weil man es alleine nicht schaffen wird. Ich hoffe, dass es irgendwann die Situation gibt, dass es etwas familienfreundlicher vielleicht noch wird. Vielleicht gibt es auch in den Vereinen irgendwie Kitas oder sonst was, wo man sich zusammenschließen kann, dass es einfacher ist, die Kinder während Trainingszeiten zu betreuen. Aber das muss sich erstmal einspielen und ergeben. Man muss sehen, wo man aufeinander zugehen kann. Und wir sind ja auch nur normale Arbeitnehmer, die jetzt nicht etwas Abstraktes von unseren Arbeitgebern verlangen können. Aber
es ist ja ganz interessant, dass das jetzt vielleicht ein Thema wird, wenn Frauen die Kinder bekommen. Die Männerprofis haben ja schon lange Kinder und die Vereine könnten ja diese Einrichtungen schon lange haben.
Es ist richtig. Es ist, glaube ich, nur oftmals so, dass vielleicht es nicht notwendig ist, so eine Einrichtung zu haben, weil sich viele Fußballprofis es leisten können, selber vielleicht eine Tagesmutter zu bezahlen oder auch direkt eine Nanny zu Hause zu haben. Vielleicht arbeitet auch die Frau nicht. Und bei uns gestaltet es sich einfach so, dass mein Mann und ich beide arbeiten, weil ich ja auch nur ein normales Gehalt verdiene. Und da ist es für uns schwierig, so eine Betreuung dann zu gewährleisten. Und auch meine Fußballkarriere ist ja endlich. Also ich kann ja nicht noch sagen, ich spiele mit 45 und mache jetzt Babypause. Das würde ich vielleicht in einem anderen Beruf machen. Aber in meinem Beruf ist es einfach eine andere Situation. Und natürlich ist das interessant. Und ich bin jetzt auch gerade froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil es eine tolle Erfahrung ist. Und ich hoffe, dass ich Beispiel bin für viele Sportlerinnen, die talentiert sind und trotzdem die Familie damit vereinbaren wollen. Aber ich weiß auch, dass es keine einfache Situation ist, aber mir machen Herausforderungen Spaß und ich hoffe, dass ich den Weg ebne für vielleicht andere, die vor dieser Entscheidung stehen.
Es geht ja vielen Arbeitgebern so überall in diesem Land, vielleicht auch, ja, natürlich auch international, wenn sie gute Frauen halten möchten, dass sie dann eben Strukturen schaffen müssen, in denen ein Comeback nach Babypause möglich ist. Welche Rahmenbedingungen sind denn da für Sie wichtig? Welche braucht es noch?
Ja, da müsste man direkt mit den Frauen sprechen. Das ist berufsabhängig. Für meinen Fall wäre es natürlich Gold wert, wenn man immer eine Betreuungsmöglichkeit während der Trainingszeiten hätte. Wenn wir jetzt um 10 und um 15 Uhr, sagen wir mal, trainieren und eine normale Kita würde zwischen 8 und 15 Uhr betreuen, dann kann ich um 15 Uhr nicht meine Kinder von der Kita abholen. Das ist schwierig, das ist unmöglich. Und auch so an Wochenenden, ich habe eine Auswärtsfahrt, sagen wir mal, nach München. Vielleicht hat mein Mann auch irgendwie einen Beruf, wo er in Schichtbetrieb ist und am Wochenende arbeiten muss. Dann stehen wir vor einem Problem, wenn die Familie nicht da sein würde. Und es kann auch Trainingslager geben, wo man 1-2 Wochen weg ist. Ja, was macht man dann mit den Kindern? Darf man sie mitnehmen? Darf man sie nicht mitnehmen? Wer bezahlt das? Wie ist es organisatorisch? Darf man dann so mit den Kindern zusammen Armbrot essen oder ist man mit der Mannschaft zusammen und sieht seine Kinder eigentlich nur nach seinem Arbeitstag? Das heißt, früh morgens vorm Frühstück, weil man mit der Mannschaft zusammen isst und erst abends nach dem Abendessen, oder kann man das irgendwie miteinander vereinbaren? Also ich weiß, dass meine Dienstreisen auch eigentlich nur Dienstreisen sind, aber doch irgendwie etwas Besonderes, weil dazwischen nicht ganz so viele Freiheiten sind. Und ja, diese ganzen Themen müssen wir jetzt erörtern. Und ich bin gespannt darauf, wie das vielleicht auch dieses Gefüge, was es momentan gibt, durcheinander bringt oder in neue Bahnen lenkt, weil das etwas Neues ist jetzt in den letzten Jahren im Frauenfußball oder überhaupt im Fußball.
Sie sagen ja auch, Sie möchten gern ein Vorbild sein. Ist das auch irgendwo eine Last? Was, wenn es Ihnen doch einmal zu viel wird? Ist dann das Thema insgesamt vielleicht zu aufgeladen, als dass Sie sich da dann frei entscheiden können?
Nein, also da bin ich, denke ich, ein Freigeist und sehr gefestigt. Wenn ich irgendwas nicht will, dann kann ich das sagen. Und es ist ja auch kein Eingeständnis von Schwäche, wenn ich jetzt sage, ich schaffe es nicht mehr, sondern es ist einfach ein Eingeständnis an den Tatsachen geschuldet. Und vielleicht ist es dann eher nochmal ein Zeichen, dass noch mehr Unterstützung notwendig ist oder man etwas ändern muss. Es heißt ja nie, dass eine Entscheidung von mir negativ für wen anders ist, sondern egal, was ich mache, wird es ein Modell sein, was anderen hilft.
Dann lassen Sie uns doch mal noch auf eine andere Entscheidung schauen, die Sie getroffen haben. Sie werden diesen Sommer bei der Männerfußball-EM, wenn sie denn stattfindet, als Fernsehexpertin auftreten. Was nehmen Sie sich denn dafür vor?
Viel Spaß zu haben und gute Spiele zu sehen und hoffentlich einen vernünftigen und einen gut expertierten Job zu machen.
Sehen Sie eine Chance, dass Sie einfach nur qualifiziert über Fußball reden können und das nicht zu sehr aufgeladen wird mit Männer- und Frauenthemen?
Das ist ja immer die Frage, was einen herandringt. Ich hatte sehr gute Gespräche im Vorhinein und ich denke, dass in meiner Umgebung, in meiner Arbeitsumgebung genau das sein wird, dass man sachlich über Fußball spricht und dass meine Expertise geschätzt wird. Und deswegen mache ich das auch, was halt von außen kommt über soziale Netzwerke oder des Weiteren. Ja, das ist die Frage, wie weit ich mich damit beschäftige. Und ich glaube, dass mich das nicht so doll beschäftigt, dass ich einfach Spaß daran habe, über Fußball zu reden, Hinweise zu geben. Und ja, deswegen wird es, denke ich, eine tolle Sache. Aber es kann natürlich sein, dass viel über mich geredet wird und auch über die Tatsache, dass eine Frau über den Männerfußball urteilt.
Ja, das wird vermutlich nicht ins Weltbild aller passen, dass da ein weiblicher Profi Männer beurteilt. Diese Woche ist bekannt geworden, dass sich Sabine Töpperwien als ARD-Fußballkommentatorin in den Ruhestand verabschiedet. Für Sie eine Pionierin?
Auf jeden Fall. Also ich habe teilweise nur die Bundesliga-Show, sagen wir mal, auf NDR 2 gehört, weil auch sie mit ihrem Enthusiasmus, mit ihrer Emotionalität dabei war. Ich habe sie immer sehr, sehr gerne als Kommentatorin gehört. Ich glaube, das ging allen so. Ich weiß nicht, wie ihre Anfänge war, da war ich noch nicht auf der Welt, aber sie hat eine Institution geschaffen, dass es möglich ist, egal ob männlich oder weiblich, dass man einfach gut Fußball kommentiert. Und es ist bis jetzt dann Normalität geworden in den letzten Jahren. Also spricht ja keiner mehr drüber, dass Sabine Töpperwien das Topspiel oder ein anderes Spiel kommentiert, sondern sie macht es und jeder findet es gut. Und deswegen hoffe ich, dass wir irgendwann mal davon wegkommen, in diesen Geschlechterrollen zu denken, sondern es geht einfach nur darum, dass jemand seinen Job gut macht und dass er eine gute Expertise hat, wie es hoffentlich dann auch bei mir sein wird, weil es einfach um Fußball geht. Ich bin jahrelang im Fußball drin und kenne den Fußball.
Sagt Almut Schuld, Fußball-Nationaltorhüterin bei uns im Deutschlandfunk. Eine längere Fassung dieses Interviews gibt es später online auf unserer Website deutschlandfunk.de. Es ist Halbzeit zwischen Hertha und Bremen und Guido Ringel hat den Halbzeitbericht.
So muss Abstiegskampf sein, da ist viel los, da geht's turbulent zu, viel Einsatz, viel Kampf und Tore. 2 für Werder Bremen, 1 für Hertha BSC. Die Bremer führen also in dieser Partie, in dieser wichtigen für beide Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken. Selke mit dem verwandelten Foul-Elfmeter in der 10. Minute. Dann die Möglichkeit zum Ausgleich, ebenfalls Foul-Elfmeter. Diesmal für Hertha BSC. Kunja, der Gefaulte, schoss selbst, scheiterte aber am Pavlinka im Bremer Tor. Anschließend nur wenige Minuten danach der Toprak-Kopfball nach einer Ecke von rechts. 2:0 die Führung für Werder Bremen. Hertha brachte nichts zustande, bis auf diese eine Szene in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Flanke von Pekarik von rechts, Córdoba als Abnehmer mit dem Kopf. 2:1 die Führung für Werder Bremen. Das können noch spannende zweite 45 Minuten werden.
Und damit machen wir jetzt aber erstmal einen Strich unter den Fußball. Es ist ein Kraftakt von vielen Beteiligten, was da gerade in Australien gemacht wird. Das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres soll nach dem Willen der Veranstalter unbedingt stattfinden. Aber das ist mit strengen Auflagen von den australischen Behörden verbunden. Tennisspieler müssen teilweise in strengste Quarantäne. Manche dürfen immerhin zum Training aus dem Hotelzimmer. Australien hatte die Pandemie Ende des Jahres durch Anti-Corona-Maßnahmen so weit im Griff, dass es nur niedrige zweistellige Neuinfektionen am Tag gab. Und sowohl innerhalb als auch außerhalb des Tenniszirkus gibt es Misstöne rund um dieses Turnier. Andreas Stummer berichtet für uns aus Australien.
Das Feld der diesjährigen Australian Open ist eine Zweiklassengesellschaft. Das sind die Djokovic, die Nadals und die Zverevs, die jeden Tag 5 Stunden trainieren können. Und da sind die Teams, die Kerbers, die Azarenkas und 69 weitere Tennisprofis, die noch eine Woche lang in Melbourner Hotels in Corona-Quarantäne sitzen und denen die Decke auf den Kopf fällt. Die einen hatten Glück bei der Anreise, die anderen saßen in einem Flieger mit Covid-19-Fällen. Tennisfans wie der frühere australische Profi Peter Johnston wittern noch vor dem ersten Ballwechsel Wettbewerbsverzerrung und mangelnde Chancengleichheit bei den Australian Open 2021.
You know, you need to experience the fresh air because the conditions in Australia are so much more extreme than say for a lot of players who have come from the northern hemisphere. So you just have to manage.
Man muss sich draußen akklimatisieren, weil die australischen Bedingungen für Spieler der nördlichen Hemisphäre extrem sind. Sie müssen ihren Trainingsrückstand in den 9 Tagen zwischen Ende der Quarantäne und Turnierbeginn aufholen. Aber es ist schwierig, gegen jemanden anzutreten, der einen vermeintlichen Vorteil in der Vorbereitung hatte. Nur die mental Stärksten werden am Ende erfolgreich sein.
It's very difficult when you're playing someone who you feel like has had the advantage over you, but the ones who manage best will be the ones who are rewarded.
Die Melbourner lieben ihre Australian Open, aber nach 111 Tagen harten Corona-Lockdowns möchten sie sich nicht das Gejammere verwöhnter Tennisprofis anhören, die sich über 14 Tage Quarantäne und die Verpflegung in 5-Sterne-Hotels beschweren. 1200 Spieler plus Anhang, die mit Chartermaschinen eingeflogen wurden, während im Ausland noch immer 40.000 Australier festsitzen und wegen eigentlich geschlossener Grenzen nicht heimkommen können.
I really think it is time to be selfish. Put Victorians first. Call off the Australian Open.
Wir sollten in erster Linie an uns selbst denken und die Australian Open absagen, erzählt Neil Mitchell, der Melbournes meistgehörtes Radioprogramm moderiert, seit Tagen seinen Hörern. Das Turnier ist das Corona-Risiko für uns alle nicht wert. Wir wollen nicht zurück in den Lockdown, wir wollen keine weiteren Todesfälle und wir wollen nicht wieder zu Hause eingesperrt werden.
We don't want to go into lockdown. We don't want more people to die. We don't want to be locked in the house.
Etwa 10.000 Corona-Tests vor und während des Turniers, ein 2.000 Mann und Frau starkes Sicherheitspersonal, mobile Desinfektionsteams. Der australische Tennisverband lässt sich die Corona-Schutzblase für die Australian Open 25 Millionen Euro kosten. Jeder Spieler und jede Spielerin und der akkreditierte Anhang werden auf Schritt und Tritt von eigenen Covid-Marshals begleitet. Vom Hotelzimmer zum Training, ins Fitnessstudio, zum Physio oder zum Spiel und auch wieder zurück. Jeder andere Kontakt ist nicht erlaubt. Die Zuschauer, wohl nur 30.000 bis 40.000 statt der üblichen 120.000 am Tag, dürfen sich nur in vorbestimmten Zonen bewegen, sagt Turnierdirektor Craig Tiley. Viele Sitzplätze werden gemäß der Abstandsregeln frei bleiben.
We'll signal to the rest of the world that you can run a major event like this. It'll be the biggest of its kind since the coronavirus started and here in Melbourne.
Die Australian Open sind die größte Sportveranstaltung, die seit Ausbruch des Coronavirus stattfindet. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass man die Sicherheit eines solchen Turnieres garantieren kann.
That's ultimately our objective and to make sure the community stays incredibly safe and we provide that guarantee.
Am 8. Februar soll das Turnier wie geplant beginnen. Die Australian Open sind ein zweiwöchiger Werbespot für Melbourne und bringen in Nicht-Corona-Zeiten gut 30 Millionen Euro ins Land. Aber warum das Turnier trotz Covid-19 auf Biegen und Brechen durchziehen? Weil die Konkurrenz nur auf ein Abwinken aus Melbourne wartet. Im Emirat Katar lobbyt man seit Jahren beim Tennis-Weltverband dafür, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in der Hauptstadt Doha auszutragen. Und das würde Melbourne und Australien langfristig noch teurer zu stehen kommen.
Ein Beitrag von Andreas Stummer. Und diese Meldung müssen wir hier kurz einschieben. Die deutschen Handballer verpassen das WM-Viertelfinale, weil Gruppengegner Polen gerade keine Schützenhilfe leisten konnte. Ungarn besiegte Polen und ist somit weiter. Und später in dieser Sendung werden wir darüber noch sprechen. Die deutschen Wasserballer haben wegen der aktuellen Corona-Lage ihren Verzicht auf ein Vier-Nationen-Turnier in Montenegro erklärt. Bis zu dieser Woche hatte die Nationalmannschaft 10 Monate lang kein Länderspiel gespielt wegen der Pandemie. Aber eine Reise ins Ausland, zumal Risikogebiet, das wollte das Team nicht eingehen. Und über die Absage können wir jetzt sprechen. Am Telefon ist Wasserball-Nationalspieler und Athletensprecher Tobias Preuß. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schweizer.
Herr Preuß, konnten die Spieler bei dieser Entscheidung mitreden?
Ja, wir konnten mitreden. Der Bundestrainer Hagen Stamm hatte uns zum Gespräch gebeten nach einer Videobesprechung. Und wir hatten ohnehin schon einen sehr offenen Umgang mit dem Thema und wurden da auch häufig wirklich involviert in die ganze Planung und die Umsetzung der Hygienekonzepte. Und er hat uns ganz deutlich dann eben auch gefragt, wie wir als Spieler dazu stehen, zu dem Turnier, aufgrund der Situation und ob wir dann da hinfahren wollen oder nicht. Und da wurde dann einstimmig entschieden, dass wir das Turnier absagen werden.
Was war denn ausschlaggebend?
Ja, letzten Endes ist es tatsächlich so, dass man einfach nie sicher sein kann, wie diese Hygienekonzepte umgesetzt werden. Das ist von Standort zu Standort und dann eben natürlich auch von Nation zu Nation sehr unterschiedlich. Und wir hatten einfach hier in Deutschland, in Warndorf, in der Sportschule der Bundeswehr, einfach einen super tollen Partner, der uns da ermöglicht hat, dass wir unser Konzept da voll durchziehen können. Und da eben die Trainingsstätten und die Unterkünfte alles komplett isoliert, da die Lehrgänge abhalten konnten. Und das ist natürlich Gold wert. Und dann eben auch gab es andere Turniere bzw. Turnierteilnehmer, wo es dann wiederum positive Fälle gab und wo man dann einfach auch nicht genau sicher sein konnte, ob das nicht dann irgendwie letzten Endes dann auch bei uns mit in die Mannschaft tuscht. Und klar war auch, sobald einer von uns in der Mannschaft jetzt zu diesem Zeitpunkt den Virus irgendwie mitbekommt, dann war es das zumindest für diesen Spieler und wer weiß und viele noch dann auf jeden Fall auch mit der Qualifikation.
Jetzt haben Sie dieses Vier-Nationen-Turnier abgesagt. Das ist jetzt natürlich im Ranking vielleicht auch nicht ganz so hoch. Wäre das Ganze denn auch gegangen, wenn das die Olympia-Qualifikation gewesen wäre, die ja bald ansteht?
das ist wirklich eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Und das ist auch eine schwierige Entscheidung, die auch gemeinschaftlich getroffen werden muss. Und aus eigener Erfahrung weiß ich auch, wie schwierig die Erfahrung ist, ein solches Turnier abzusagen oder beziehungsweise dieses Turnier abzusagen. Aber das wird eine Entscheidung sein, die dann vor Ort getroffen werden wird, wenn man weiß, wie genau wird die Konzeption umgesetzt, wie sind die Bedingungen vor Ort. Und da wird man sich im Vorhinein was zurechtlegen, was geht und was geht nicht.
Das heißt, man muss wirklich hinfahren, um dann erst vor Ort sehen zu können, überprüfen zu können, ob das alles richtig umgesetzt wird?
Ja, das ist, also meiner Meinung nach muss man das machen. Ganz einfach, um wirklich zu sehen, was sind die Bedingungen. Wir haben glücklicherweise ein eigenes Mannschaftshotel, haben wir uns ergattern können, sodass wir da völlig isoliert von allen anderen Mannschaften sind. So haben wir keine Probleme, was die Essenssäle und Besprechungsräume und so weiter angeht. Und dann muss man wirklich auch sehen, wie sind die Tests der anreisenden Mannschaften, gibt es da positive Fälle, wie wird damit umgegangen, wird die Konzeption, die von der FINA besteht, wird sie wirklich nahtlos durchgezogen, genau, vom Weltverband nahtlos durchgezogen und das muss man dann tatsächlich vor Ort erst entscheiden.
Aber Herr Preuß, jetzt mal Hand aufs Herz, also wenn die Mannschaft schon vor Ort ist, ja, und der Traum von Olympia, so diese Großveranstaltung denn dann stattfindet, hängt praktisch vor einem und man muss dann entscheiden, ob einem die Hygienemaßnahmen streng genug sind oder nicht. Denken Sie, dass man diese Freiheit dann wirklich auch frei so treffen kann?
Nun muss man ja auch sagen, dass wir alle ein bisschen verrückt sind, überhaupt diesen Sport so ernst und so mit dem Ausmaß auch zu betreiben und dieser Traum Olympia uns natürlich durch alle unsere Karrieren getrieben hat. Also das heißt, wenn ich dann am Ende wirklich entscheiden müsste, mannschaftlich, ich bin jetzt schon vor Ort und ich werde dieses Turnier absagen, dann schwierig ist sie definitiv. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob das unmöglich ist, aber ich denke, das war einfach, wird da auch Hilfe in der Entscheidungsfindung von außen auch kommen. Und das wird sich schnell zeigen, ob das überhaupt möglich ist, das da abzuhalten oder eben nicht. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden, egal wie sie ausfällt.
Sie sind ja selbst bei den Olympischen Spielen nicht dabei wegen einer Verletzung. In 6 Monaten würde es losgehen und auch dieses Jahr scheint da vieles ja noch gar nicht sicher zu sein. Sind Sie denn froh, dass es diese Spiele sind, die Sie verpassen?
Das ist ja der 4. Anlauf, den ich jetzt habe. Dementsprechend ist es tatsächlich, mir wäre es egal, also welche Spiele ich hätte mitmachen dürfen. Auch nun und später im Snyker wird sich keine weitere Chance dem einfach ergeben, dass ich noch einmal mitmachen darf. Und Tokio ist natürlich werden ganz besondere Spiele, insofern sie dann abgehalten werden. Das tut dann schon besonders weh, muss man sagen, wobei einfach da es tatsächlich egal ist, wo die Spiele stattfinden werden.
Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, der hat gerade gesagt, es gibt keinen Plan B für diese Spiele in Tokio. Macht das Ihren Kollegen Mut oder zweifeln Sie eher an solchen Aussagen?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also grundsätzlich möchte man natürlich als Sportler einfach sich darauf verlassen können und sagen, okay, es gibt keinen Plan B, ich werde auf jeden Fall, sofern wir uns qualifizieren, werden wir daran teilnehmen. Das heißt, dementsprechend ist die Planung natürlich, sollte sie eigentlich ganz deutlich sein. Aber was uns einfach die vergangenen Monate gezeigt hat, ist, dass eben nicht zu planen ist. Und dementsprechend wäre es auch einfach wirklich wünschenswert, dass man als Sportler am idealsten wäre es, wenn man als Sportler mit einbezogen wird in die Entscheidung. Also dass es wirklich dann auch, es gibt genügend Sportlerkommissionen und Sportlervertretungen, die einfach im IOC einfach Teil der Entscheidungsfindung sein könnten.
Und was muss das IOC da dieses Jahr vielleicht anders machen als im vergangenen Jahr?
Also Transparenz herstellen, das ist einfach der allergrößte Punkt. Selbst wenn man nicht direkt mit in die Entscheidung eingebunden wird, ist es doch zumindest möglich, transparent mit der Entscheidungsfindung umzugehen. Und das verlangen wir Sportler einfach, jetzt kann man sagen, okay, kein Plan B ist so transparent es geht, weil man einfach daran festhält. Aber dennoch ist einfach immer noch das Gefühl da, dass es alles in Hinterkämmern entschieden wird und einfach der Athlet selber dann womöglich erst im Flughafen hört, also okay, fliege ich jetzt hin oder nicht oder wird das überhaupt stattfinden? Einfach wirklich Transparenz muss her und die ist einfach nicht gegeben.
Das ist der Appell von Tobias Preuß, live bei uns im Deutschlandfunk. Er ist Athletensprecher der deutschen Wasserballer. Vielen Dank für das Interview heute Abend.
Ich danke schön, Anna.
Ihnen auch. Die Biathleten sind zurzeit in der Höhenlage von Antholz unterwegs. Für die Männer war die Staffel, für die Frauen Massenstart im Weltcup dran. Zweimal hieß es fürs deutsche Team knapp am Podest vorbei. André Siems.
Eigentlich hatte sich die deutsche 4x7,5-Kilometer-Staffel schon aufs Podest eingestellt. Platz 3 schien sicher, aber auf den letzten Metern ist der Russe Latipov plötzlich noch an Benedikt Doll vorbeigehuscht und hat sich den dritten Rang geschnappt. Bis dahin war Deutschland bei jedem Wechsel immer auf Podiumskurs. Umso ratloser schien auch Startläufer Erik Lesser, nachdem sie als Vierte das Treppchen knapp verpasst hatten.
Ich glaube, was uns ein bisschen das Genick gebrochen hat, war Bennys letzte Stehenschießeinlage mit 2 Fehlern, 2 Nachladen. Da haben wir viel verloren und ich glaube, Benny hat heute tatsächlich mal nicht den besten Tag erwischt.
Der Sieg ging an Frankreich, gleich dahinter kamen die starken Norweger. Nur zuschauen, aber nicht mitlachen auf dem Podest, war leider auch das Motto für die deutschen Biathletinnen im Massenstart. Franziska Preuß kam als Vierte ins Ziel.
Nichtsdestotrotz sehr zufrieden damit und ja, war jetzt alle in ein gutes Rennen.
Vanessa Hinz wurde mit 4 Strafrunden 18. Ihren 2. Massenstartsieg in Folge holte sich die Französin Julia Simon.
Auf einem ähnlichen Rang landete Skialpinfahrerin Kira Weidler heute bei der Abfahrt in Crans-Montana Platz 16 bei widrigen Wetterbedingungen.
Bei uns vorne die ersten Startnummern, wir hatten doch wirklich eine sehr schlechte Sicht noch, sehr diffus. Man hat eigentlich die Schläge kaum gesehen. Und dann bei der Geschwindigkeit und der Piste war das definitiv von Nachteil. Man hat dann gesehen, hinten raus, aktuell strahlenblauer Himmel in Crans-Montana. Also wirklich sehr wechselhafte Verhältnisse und drum ein bisschen ärgerlicher Tag für mich heute.
Zur 2. Abfahrt in Kitzbühel kam es für die Männer heute erst gar nicht. Schon gestern brandete ja nach Stürzen die Sicherheitsdebatte wieder auf. Heute die Absage und Pfarrer Josef Ferstl hatte nichts dagegen.
Nee, absolut richtig, dass man entschärft. Ich meine, das hat keiner, denke ich, so vorhergesehen, dass sich das so entwickelt. Man hat ja gesehen durch die Unterbrechungen, das Rennen hat ziemlich lang gedauert. Es ist wieder eisiger, also der Schatten ist gekommen, dann zieht es wieder alles mehr an. Dann ist man wieder schneller. Und ja, ich denke, da wird man jetzt kein so hohes Risiko mehr eingehen. Und das ist absolut richtig so und das passt auch so.
Die Abfahrt soll morgen nachgeholt werden und in der nordischen Kombination hat es für das deutsche Team heute einen Podestplatz gegeben. Raimo Hinsdorf.
Norwegen hat in Lahti zurückgeschlagen. Am letzten kleinen Hügel setzte sich Jarl Magnus Rieber an die Spitze und distanzierte Vinzenz Geiger schon vor der Zielgeraden. Rieber und Jürgen Grobak revanchierten sich damit für die Niederlage, die sie vor einer Woche in Val di Fiemme gegen die Deutschen erlitten hatten. Vinzenz Geiger diesmal im Doppel mit Fabian Riesle unterwegs, Erik Frenzel ging mit Terenz Weber in die Spur, beide nach dem Sprung von der Großschanze auf Rang 2. Die beiden deutschen Doppel machten bei Zeiten die Pace. Während aber Terenz Weber abreißen lassen musste, schafften die Norweger den Anschluss an Geiger und Riesle und fingen das beste deutsche Kombinierer-Duo im Finish ab. Erik Frenzel und Terenz Weber mussten sich hinter den Japanern mit Rang 4 zufrieden geben.
Allein rund 11.000 Athletinnen und Athleten sollen in Tokio dabei sein und da ist alles drumherum noch nicht einberechnet natürlich. Ein Sportevent als Weltfestspiele in der aktuellen Corona-Lage fehlt dafür einigen selbst im Sommer die Fantasie. Dazu kam diese Woche noch ein Bericht in der britischen Times. Dort wurde ein anonymes japanisches Regierungsmitglied zitiert mit der Aussage, Japans Regierung sei sich einig über eine Absage. Das IOC und die japanische Regierung dementierten das. Prompt, genau 6 Monate vor der Eröffnungsfeier, steht ein großes Fragezeichen über diesen Spielen, berichtet Katrin Erdmann.
Eine Mehrheit der Japaner ist derzeit gegen Olympia in diesem Sommer. Doch Regierungschef Suga überhört das seit Monaten.
Wir werden mit aller Entschlossenheit die Vorbereitungen vorantreiben. Indem wir alle möglichen Maßnahmen gegen die Infektion ergreifen, wollen wir der Welt Hoffnung und Mut machen.
Zu dieser Linie auf Distanz gegangen ist jetzt erstmals auch ein Regierungsmitglied. Taro Kono, Minister für die Verwaltungsreform, sagte kürzlich auf einer Konferenz:
From now till summer, anything is possible.
Von jetzt an bis zum Sommer sei alles möglich. Es könnte in beide Richtungen gehen. Kyoko Ishikawa bleibt von all dem unbeeindruckt. Seit 1992 war sie bei allen Olympischen Spielen dabei und wird im März sogar Fackelträgerin sein. Weil man im Alltag ja sonst nicht mit einer Fackel durch die Gegend rennt, hat sich Ishikawa eine eigene gebastelt, aus einer Angelrutentasche. Die olympische Fackel ist ungefähr 70 cm lang und 1,2 Kilo schwer. Ich habe nach etwas gesucht, das diesen Maßen entspricht und bin dabei auf diese Tasche gestoßen. Sie allein ist aber zu leicht, deshalb habe ich sie mit Gewürzflaschen gefüllt. Für die 51-Jährige ist Olympia immer etwas ganz Besonderes. Es ist die Vielfalt und das in einer Stadt, noch dazu für einen kurzen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen. Die Menschheit des gesamten Planeten versammelt sich. Das gibt es nur bei den Olympischen Spielen. Bei den kommenden, das ist mal sicher, würden es jedoch weit weniger Besucher und Besucherinnen sein. Die Stadien werden nach jetzigem Stand der Dinge maximal halb gefüllt sein, wenn überhaupt Zuschauer eingelassen werden.
Aber die Frage nach der Machbarkeit, die bleibt im Raum und darüber konnte ich vor der Sendung mit Klaus Grewe sprechen. Er war und ist Projektmanager für viele Infrastruktur-Großprojekte, darunter auch die Olympischen Sommerspiele in London 2012. Meine erste Frage an ihn, für wie vorstellbar sind für ihn Olympische Spiele in diesem Sommer in Tokio, wie wir sie kennen?
Das ist aber eine Frage, die müssen dann die Virologen stellen im Moment. Es kommt auf die Lage, die Corona-Lage an. Wenn sie Distanzregeln haben, wenn sich der Virus weiter verbreitet, wird das mit weniger Zuschauern gehen. Und wenn das noch größere Auswirkungen, wie wir sie jetzt im Moment haben, dann wird das wahrscheinlich sogar mit diversen Sportarten, die sie nicht machen können.
An also welche denken Sie?
Mannschaftssportarten, aber da, wo Leute zusammenkommen. Also praktisch alle Sportarten, wo sie Berührung haben und so eine große Menge zu isolieren im olympischen Dorf und so weiter, haben sie Schwierigkeiten mit. Sie haben dann vielleicht noch die Hotelressourcen, die sie dann nutzen können, die von den Zuschauern nicht genutzt werden. Aber das ist wirklich eine Entwicklung, da muss man wirklich ins Wasserglas gucken, halt eben, um zu wissen, wie entwickelt sich dieser Virus noch insgesamt. Sind wir bis dahin alle geimpft? Ist das ausreichend, um uns zu schützen, in so großen Mengen zusammenzukommen?
Jetzt hat ja Thomas Bach für das Internationale Olympische Komitee diese Woche noch einmal beteuert, es gibt ein klares Bekenntnis für Tokio 2020 im Jahr 2021. Es gebe keinen Plan B. Jetzt die Frage an Sie als ehemaliger Mitorganisator. Ist das überhaupt denkbar, dass das IOC und die Organisatoren vor Ort in Tokio keinen Plan B haben?
Das weiß ich nicht. Sie müssen aufpassen. Ich habe nicht die Spiele organisiert, ich habe die Spiele gebaut. Ein Plan B wäre eine weitere Verschiebung. Anders geht es ja gar nicht. Und dann haben sie weitere immense Kosten, diese Gebäude aufrechtzuerhalten, diese ganze Organisation, diese Leute, die das organisieren, noch ein weiteres Jahr zu bezahlen. Das sind immense Kosten. Das geht irgendwann mal ins Geld. Also ich glaube, ein Plan B wäre dann halt eben, dass ich nochmal bereit wäre als Ausrichter, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um vielleicht noch ein Jahr zu verschieben.
Was würde das dann aber wen kosten?
Na, es würde kosten erstmal den Veranstalter. Den Veranstalter, der praktisch Gebäude, die er nicht weiter nutzen kann, Gebäude, die er unterhalten werden muss und praktisch nochmal das ganze Sportmanagement, was schon da ist, noch ein Jahr lang aber bezahlen.
Also das Organisationskomitee vor Ort.
Ja, aber es sind ja nachher praktisch die ganzen Leute, die Wettbewerber vorbereiten, die das organisieren und so weiter. Die kommen für solche Spiele, arbeiten dort 2 Jahre, bereiten die vor. Das sind sehr, sehr viele, ein paar Tausend. Die das machen, von Schiedsrichterorganisationen bis hin halt eben, wie werden die Sportler betreut etc. Also das ganze Management rundherum, also reines weiches Management, was sie jeder Veranstaltung haben, das berühmte Catering, Event Management und so weiter, das ist da, das können sie nicht einfach jetzt wegschicken, jetzt kommen wir wieder, das behalten sie ein Jahr länger dann und das müssen sie bezahlen. Und das sind ja Kosten, die ich schon mal ausgegeben habe, die gebe ich nochmal aus. Und das sind Lohnkosten, die natürlich extrem sind. Dann habe ich bestimmte Gebäude, die muss ich unterhalten, die muss ich lüften etc. Ich kann sie nicht nutzen für jetzt später für Schulen. Das Olympische Dorf kann ich nicht weiter vermieten. Das steht sozusagen leer herum. Ja, das sind Kosten.
Ja, es hat ja auch schon vom Organisationskomitee selbst geheißen, dass die Verschiebung von 2020 auf 2021 so rund 2,3 Milliarden US-Dollar kosten wird. Man fragt sich, welche Art von Spielen würde sich denn eigentlich lohnen, stattfinden zu lassen, wenn man das jetzt unter diesem Aufwand in dieser Corona-Pandemie-Lage betreibt?
Kann man denn Spiele stattfinden lassen? muss man so großartig vorantreiben. Also ich habe ja gerade hier in der englischen Presse gelesen, Glastonbury ist abgesagt. Das ist ein großes Musikfestival, weil die nicht in der Lage sind, das im Glastonbury, Juni Glastonbury zu machen. Ich habe Karten für Roskilde. Ich gehe davon aus, dass es abgesagt wird.
In Dänemark,
wird.
Ja.
In Dänemark. Das heißt, das ist nicht organisierbar. Der Aufwand ist ja auch nochmal riesig, was sie da machen müssen. Die ganzen Sicherheitssachen, die ganzen Tests, die sie einführen müssen, die Mangelnutzung der Räume. Ja, ich darf nur so viele Leute unterbringen. Und was für Regeln man sich alles einfallen lässt. Und trotzdem wahrscheinlich noch das hohe Risiko hat, dass Fälle eintreten können.
Das heißt, Sie klingen jetzt sehr pessimistisch, dass das Ganze irgendwie logistisch-organisatorisch machbar ist.
Es ist schwierig mit so vielen Leuten, mit 11.000 Leuten und nochmal 11.000 Betreuern. Dazu ist es eine Herausforderung. Ich glaube, wir sind realistisch in dem Moment. Ich wüsste nicht, wie man sowas organisieren sollte. Mit einer großen Zahl von Leuten, die insgesamt da ist. Einzige, was man da aus dem Bauch sagen kann, die Stadt hat dann praktisch, wenn das so unter Corona-Bedingungen stattfinden würde, ohne Zuschauer, hat die Stadt praktisch Kapazitäten in den Hotels frei. Aber dann müssten sie praktisch, ich weiß nicht, wie die Regeln dann sind, ein Sportler pro Flur, der dann sich aufhalten kann oder irgend sowas halt eben, ja.
Ja, die Frage, die sich vielleicht viele von außen stellen, ist, was haben die Organisatoren davon, wenn sie das machen? Wenn sie das jetzt momentan durchziehen, dann ist es ja klar, es wird irgendwie eine Art von Kraftakt werden, denn die Pandemie, wir wissen es ja noch nicht nach wie vor, wie sie sich im Sommer gestaltet. Man muss ja auf alle Eventualitäten möglicherweise vorbereitet sein. Also, was haben die Veranstalter davon, wenn man das jetzt durchzieht?
Dass sie die Milliarden, die sie ausgegeben haben, auch einen Sinn haben. Weil wenn sie jetzt weiter verschieben, haben sie weitere Kosten. Wenn sie noch weiter verschieben, sind sie vor Paris. Das heißt, wenn man jetzt Tokio sagen würde, wir gehen auf 2024, dann müsste man Paris verschieben, dann müsste man Los Angeles verschieben, dann haben die das nächste Dilemma.
Da sprechen Sie dann vielleicht aber jetzt erstmal nur aus der Sicht des Internationalen Olympischen Komitees, aber man fragt sich ja zum Beispiel, was hat Tokio dann davon, wenn im Sommer zwar Spiele ausgerichtet werden, aber diese ganzen Touristen nicht kommen, für die man das Ganze ja auch mitgemacht hat?
Ich glaube, viel weniger, als sie sich erwartet haben. Viel weniger, als sie sich erwartet haben. Ist eine bestimmte Tatsache, die dann da ist. Also Tokio hat noch davon, dass es die Spiele hat und dass sie die Kosten rechtfertigen können, die sie dafür ausgegeben unter unnormalen Bedingungen. Das muss man fairerweise sagen. Also das konnten die natürlich auch nicht vorplanen. Das heißt, ich habe meine Spiele gehabt und alles andere weiter wäre gewesen. Ich hätte sonst für so und so viele Milliarden hätte ich etwas gemacht und hätte sie nicht gehabt.
Ja, wenn das Organisationskomitee aber eben die Ticketeinnahmen bekommt und die dann vielleicht zum großen Teil ausfallen, dann fragt man sich ja, ähnlich wie bei anderen Veranstaltungen, ab wann sich dann diese Veranstaltung an sich überhaupt lohnt.
Ja, wobei die Ticketeinnahmen sind nicht unbedingt die größten Einkünfte. Das sind die Sponsorengelder. Bei den Spielen selber, diese 2 Milliarden, die die Spiele kosten, sind es die Sponsorengelder, sind es den Beitrag, der IOC für die Spiele selber mitgibt, also nicht fürs Bauen, sondern für die Spiele. Und dann kommen noch die Ticketspreise dazu. Aber hauptsächlich sind Sponsoren, lokale Sponsoren, IOC und dann in dritter Linie kommen die Ticketspreise.
Herr Grewe, zum Schluss noch die Frage an Sie. Es fühlen sich jetzt Anfang dieses Jahres viele erinnert an das vergangene Jahr, als das losging mit dem Virus. Viele fühlen sich erinnert an den vergangenen März, in dem es auch erste Mentis gab vom IOC und dann eben doch die Verschiebung. Ist aus Ihrer Sicht die jetzige Kommunikation ein Fehler?
Das weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich glaube, da tut das IOC nichts anderes als wir selbst, als wir als Privatpersonen tun. Wir haben einen Urlaub in Mosambik im Sommer. Wir hoffen auch, dass wir hinfahren können, dass es besser wird. Ja, mit dem Risiko, dass vielleicht das ganze Geld, was wir dafür, so viel ist es nicht, aber das ganze Geld, was wir schon bezahlt haben, damit wegfällt. Es besteht ja bei uns allen die Hoffnung, dass wir im Moment sagen, dass die Impferei hilft, dass die Zahlen extrem weniger werden, dass es wie letzten Sommer ist, dass wir unter bestimmten Restriktionen reisen können, dass wir bestimmte mit Masken tragen, was weiß ich, und messen und testen und so weiter ganz gut durchkommen, weil es wärmer wird. Aber im Prinzip Hoffnung ist das auch.
Sagt Klaus Grewe, Projektmanager unter anderem für die Olympischen Sommerspiele in London 2012. Werder Bremens Bittencourt hat die Führung in Berlin bei der Hertha ausgebaut. 3:1 führt Werder jetzt. An Olympia ist noch gar nicht zu denken für die deutschen Handballer. Noch läuft für sie die Handball-WM in Ägypten, aber sie endet nach der Hauptrunde. Das steht jetzt fest. Weil Ungarn gerade heute gegen Polen gewonnen hat, ist es fürs Weiterkommen unerheblich, wie Deutschland gegen Brasilien heute Abend spielt. Frage an unseren Handball-Experten Erik Eggers. Spiegelt dieses aus das Leistungsniveau des deutschen Teams bei dieser WM wider?
Ja, guten Abend. Ich würde schon sagen, dass das eigentlich jetzt ein angemessener Ausgang ist. weil Deutschland auf zwei Mannschaften gestoßen ist, die sehr, sehr stark aufgespielt haben, die Ungarn stärker, als man das vorher eingeschätzt hatte. Und die Spanier sind ja der amtierende Europameister. Also das, es war eigentlich verwegen zu glauben, dass man gegen Spanien mit einer Abwehr gewinnen kann, die ja eigentlich völlig neu aufgestellt worden war. Ja, wir wissen ja, dass wir Alfred Gislason, der Bundestrainer, vor dem Turnier auf insgesamt drei, eigentlich sogar vier etablierte Abwehrspieler verzichten musste, weil sie abgesagt haben wegen der Corona-Pandemie. Und insofern ist das eine fast logische Entwicklung gewesen, dass die Mannschaft dort nicht in diesem Turnier weit sich vorspielen kann.
Ja, durch diese WM-Absagen, die Sie jetzt erwähnt haben, von einigen Topspielern, ja insbesondere in der Defensive starke Spieler, war ja schon vermutet worden, dass das mit der Defensive nicht so gut laufen wird in diesem Turnier. Kann man jetzt diesen direkten Rückschluss so auch ziehen nach diesen Partien, die wir gesehen haben?
Ja, das kann man sagen. Also die These ist nicht kühn, wenn man sagt, dass die Mannschaft auch gegen Spanien mit diesem Mittelblock aus Kiel, mit Hendrik Pekeler und Patrick Wienzek das Spiel gewonnen hätte. Ja, also das haben die beiden auch bewiesen, ja, in dem Champions-League-Finale, auch im Halbfinale haben die sehr stark gespielt gegen die Ungarn vor drei Wochen. Und die Mannschaft hätte sehr, sehr viel bessere Chancen gehabt, zumal dieser Innenblock ja auch mit dem Torwart Andreas Wolf eingespielt ist, weil er über Jahre in Kiel mit ihm zusammengespielt hat.
Jetzt hat ja Deutschland einen in Anführungszeichen neuen Bundestrainer, er ist schon ein paar Monate im Amt, aber Alfred Gislason ist eben schon auch ein Promi auf diesem Posten, weil man der deutschen Mannschaft ja nochmal so ein bisschen mehr Gewicht geben wollte auch. Hat es sich denn gelohnt, den Trainer zu wechseln, wenn man das jetzt so im Gesamten sieht?
Ja, aus meiner Sicht schon. Also es gibt schon große Unterschiede, die man feststellen kann. Die Mannschaft sieht ihn als Autoritäts- und Respektsperson. Da gibt es ganz, ganz klare Strukturen im Team. Und ich finde auch, dass die Mannschaft in der Offensive, die ja immer ein Riesenproblem war in den letzten Jahren, enorm zugelegt hat. Die Mannschaft war vorbereitet auf das offensive Spielsystem der Spanier, an dem sie vor einem Jahr noch wirklich grandios gescheitert ist unter dem Bundestrainer Christian Prokop. Und alle Leute, die sich im Handball ein bisschen auskennen, sehen doch schon da eine Entwicklung. Und es gibt auch junge Spieler, die danach kommen, die unter Gislason sich gut entwickeln werden, glaube ich.
Sehen Sie es eigentlich ähnlich wie Ex-Weltmeister Markus Bauer, der gesagt hat, er sieht da ein Vakuum bei Führungsspielern im deutschen Team momentan?
Ja, das sehe ich auch so. Das Problem ist einfach, dass im Rückraum ja kein Star eigentlich vorhanden ist. Wenn Andreas Wolf und Uwe Gensheimer die Führungsspieler sein sollen, dann ist es natürlich schwierig. Der eine ist Torwart, der andere spielt auf dem linken Flügel. Und eigentlich muss das jemand sein, der im Rückraum einen so großen Status hat, dass er halt die Mannschaft von dort aus führen kann. Und das ist im Moment nicht der Fall. Aber es gibt den 21-jährigen Juri Knorr, der aus meiner Sicht in diese Rolle in den nächsten Jahren hineinwachsen kann.
Wo muss denn Alfred Gislason, der ja dann jetzt auch etwas Zeit in der Entwicklung haben wird, wo muss er das Werkzeug ansetzen in den kommenden Monaten?
Ja, wichtig ist natürlich, dass er mit der Mannschaft sich weiter einspielen kann. Er hatte ja nicht viele Trainingseinheiten jetzt durch die Corona-Pandemie. Und natürlich wird er wieder auf die alten Abwehrspieler sich berufen. Und mit diesen Spielern wird die Mannschaft auch in der Olympia-Qualifikation gegen Slowenien und Schweden eine gute Chance haben, sich das Ticket für Tokio zu holen.
Denn das ist ja auch noch nicht sicher. Vielen Dank für diese schnellen Einschätzungen live bei uns hier heute Abend in Sport am Samstag. Erik Eggers. Es ist natürlich trotzdem so, dass die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer heute Abend um 8:30 noch gegen Brasilien spielt. Und das war jetzt auch die letzte Ankündigung, die es gab in dieser Sendung. Sport am Samstag endet hier. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören und tschüss.